2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
Message to all of the friends in Japan with children. If you feel you need to take your children away from areas of existing or possible future radioactive contamination, you are welcome to come to Nomadumura on Awajishima, anytime, day or night. We have the space and the resources to accommodate and feed your children and you. More information on our blog, www.nomadumura.net.
Ayako Mogi, Werner Penzel, Nomadomura, Awajishima, 800 Kilometer südlich. Aufzeichnungen einer Katastrophe von
Aizawa Kumi, 42 Sai, Kenchikuka, Producer des.
Kumi Aizawa, 42, Architektin.
My name is Sam Bennett, I'm 54 years old and I'm a musician.
Sam Bennett, 54, Musiker.
Ito Haruna, 41 Sai, 母親、翻訳家, Homöopathie-の治療科をやっています.
Haruna Ito, 41, Übersetzerin und Homöopathin.
Doayo des, 10 Sai des, 小学校5年生 des.
Ayo Ito, 10, Schülerin, 5. Klasse.
Ito Shinobu, 大体50 Sai, 跡関係の仕事をしています.
Shinobu Ito, 50, Kuratorin.
Matsuno Ben, 42 Sai, Kenchikuka desu.
Ben Matsuno, 42, Architekt.
Matsuno Niko, 小学校4年生, 9 Sai desu.
Niko Matsuno, 9, Schülerin, 4. Klasse.
Nagashima Yurie desu, 38 Sai de, 写真家, 文筆業, 母親をやっています.
Yurie Nagashima, 38, Fotografin.
私の名前は大西瞳です。私は41歳です。私はランドスケープデザイナーとして働いています。
Hitomi Onishi, 41, Landschaftsarchitektin.
芹沢隆、59歳。都市地域計画とアートディレクションを行っています。
Takashi Serizawa, 59, Kunstkurator und Artdirektor.
Mogi Ayako, 42, 写真家、映像作家.
Ayako Mogi, 42, Fotografin und Filmemacherin.
Und Werner Penzel, 61, Filmemacher.
Botschaft an alle Freunde in Japan mit Kindern. Wenn ihr eure Kinder aus Gebieten wegbringen wollt, die radioaktiv verseucht werden könnten, seid ihr in Nomadumura auf der Insel Awaji willkommen. Jederzeit, Tag und Nacht. Wir haben Platz und Verpflegung genug, um euch und eure Kinder unterzubringen und zu versorgen. Mehr Informationen in unserem Blog www.nomadumura.net.
Alles war wie üblich. Ich bin am Morgen aufgestanden, habe meine ältere Tochter in die Schule geschickt, meine jüngere Tochter in die Tagesbetreuung und war vormittags außer Haus zu Geschäftstreffen. Am Nachmittag habe ich im Büro am Computer gearbeitet. Am Anfang hat es nur schwach gebebt, wie wenn man ein Boot besteigt. So hat es ganz gemächlich geschwankt. Beben dieser Stärke sind häufig. Es bebt ein wenig und hört dann wieder auf. Spätestens nach einer Stunde. Aber dieses Beben hörte nicht auf. Es wurde allmählich stärker. Das Bücherregal begann zu schwanken. Dinge fielen heraus. Ich sah aus dem Fenster. Stromleitungen schwangen wie Sprungseile hin und her. Zu meinen Füßen lagen Stifte, Scheren, Bücher, Unterlagen und. Ich stieg darüber hinweg und ging ins Freie, ohne etwas mitzunehmen. Es waren viele Menschen auf der Straße. Nie zuvor hatte ich in dieser engen Straße so viele Menschen gesehen.
Am 11. März 2011 um 14.45 Uhr war ich gerade in einer riesigen, nagelneuen Shopping-Mall in der Kleinstadt Matsuyama und wollte mir eine Tasse Kaffee holen, als es losging. Die Bewegung, die ich unter meinen Füßen spürte, war, wie es in einem bekannten Song heißt, »The start of something big«, das merkwürdige Vibrieren der Zwischendecke, das Ächzen des Gebäudes, das Grollen der Erde, all das wirkte apokalyptisch. Ich eilte schnell und entschlossen zum nächsten, etwa 50 Meter entfernten Ausgang und überholte dabei 25 oder 30 Leute, von denen viele nach oben starrten. Sie gingen erstaunlich langsam, wie gebannt von der vibrierenden Glaswand über dem Ausgang. Sie war 2 Stockwerke hoch, eine tödliche Falle. Draußen auf dem Parkplatz bewegte sich der Asphalt wie die Wellen eines Sees. Es fühlte sich an, als stünde ich auf einem Floß. Der Parkplatz war voller Autos, viele ruckelten auf ihren Rädern hin und her. Als ich zum Mall zurückschaute, war ich erstaunt, wie sehr sie sich wellte. Die Glaspaneele schienen flüssig zu werden, die ganze Struktur war in Bewegung. So als würde ich alles durch heiße Luft sehen, wie sie von einem Feuer aufsteigt. Gerade Linien krümmten sich, die solide Welt geriet in Fluss und plötzlich schien alles möglich. Als es vorbei war, lieh ich mir ein Handy, um meine Frau anzurufen, doch die Netze waren ausgefallen. Auf dem Weg zum Bahnhof fand ich eine Telefonzelle. Ich erreichte meine Frau. Es ging ihr gut und auch unserer Tochter war nichts passiert. So buchstabiert man Erleichterung. In Großbuchstaben. Dicke, fette, blanke Erleichterung, eingewickelt in Geschenkpapier, das überall mit dem Wort Erleichterung bedruckt ist.
Als das Erdbeben begann, war ich in Shibuya, in einem Gebäude, das ich einige Monate zuvor selbst renoviert hatte. Ich bin Architektin. Es ist erdbebensicher gebaut, aber es begann trotzdem stark zu schwanken. Ich versuchte verzweifelt, aufrecht zu bleiben. Sind meine Kinder, meine Freunde, meine Kollegen in Sicherheit, dachte ich, noch bevor ich anfing, mir Sorgen zu machen. Ich hatte noch nie ein so starkes Beben erlebt. Nach dem Beben traf ich einen Schüler, der auf seinem iPhone die japanischen Nachrichten laufen hatte. Ein Erdbeben Stärke 8,7? Was bedeutet das? Später sah ich im Fernsehen die schrecklichen Bilder des Tsunami. Mein Vater ist normalerweise jeden Freitag in Sendai. In den vom Tsunami betroffenen Gebieten habe ich viele Freunde. Zunächst waren alle Telefonverbindungen unterbrochen. Dann, um 17.44 Uhr, hatte ich wie durch ein Wunder doch meinen Vater am Telefon. Nein, ich habe mich nur erschreckt, es ist alles in Ordnung. Ich bin in den Park geflüchtet. Selbst vor meinen Kollegen konnte ich nicht aufhören zu weinen.
Ein schockartiges Erdbeben. Lange. 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 Im Zimmer ein furchtbarer Ton. Es hört nicht auf. Hört einfach nicht auf. Ich bin in Tokio. Rolltreppen laufen nicht. U-Bahnen bleiben stehen. Zu Fuß ins Büro zurück. Am Wassergraben Menschengruppen. Telefone bleiben stumm. Im Wassergraben große Wellen. Die Parkbank schwankt. Bebende Eisengeländer. Schreckliche Geräusche. Bin eine Stunde gelaufen. Der Weg hat gebebt und gebebt. Am Bahnhof Menschen, die warten. Leise und langsam werden es mehr.
Wir haben gerade mit der Schulband in der Turnhalle geprobt, als das Beben losging. Ich dachte, jetzt muss ich sterben. Es sah so aus, als würden alle Instrumente und die Lampen auf uns runterfallen. Dann haben wir unsere Bosai-Socken, unsere Katastrophenschutzhauben aufgesetzt, sind auf den Schulhof gerannt und haben auf unsere Mütter gewartet. Als wir nach Hause kamen, gingen die Erdbeben immer weiter. Es gab so viele Beben, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, bebt es wirklich oder kommt es mir nur so vor? Ich wollte irgendwann nur noch raus aus unserem Haus.
Als das Erdbeben losging, war ich gerade mit der Handwerksgruppe im Werkraum. Dort gibt es viele Sägen und Arbeitsmesser. Wenn die runterfallen, was soll ich da tun, habe ich gedacht. Ich will nicht sterben. Weil alles so schwankte, sind die Fenster zersplittert. Ich hatte große Angst. Nachdem das Beben vorbei war, wurden wir alle auf den Schulhof geschickt. Ich wurde von meinem Vater abgeholt und nach Hause gebracht.
Bei uns war kein Beben, nicht mal ein Zittern spürbar, und die Tsunamiwelle war gerade mal noch einen Meter hoch, als sie dann Awajishima erreicht hat. Die Freunde in Tokio und weiter nördlich sind alle mit dem Schrecken davongekommen. Sorge machen die beschädigten AKWs. Hoffe der Glaube der Japaner, nicht nur der Japaner, an die atomare Sicherheitsreligion beginnt nun endlich zu bröckeln. Wie klein und verletzlich wir arroganten Wesen plötzlich sind, wenn die Erde kurz hustet.
Wenn der Gegner ein Mensch wäre, hätte man sich vielleicht besprechen können, Verhandlungen führen oder kämpfen. Aber der Gegner ist die allmächtige Natur. Bisher habe ich gedacht, ich hätte mein Leben auf eine solide Basis gestellt. Die bebende Erde hat mir gezeigt, dass solche Gedanken etwas Vergängliches und Zeitweiliges sind. Die Wissenschaft glaubte sich der Natur überlegen. Aber die Natur hat sie ohne Mühe in ihre Schranken gewiesen.
Als ich 10 Jahre alt war, las mein Vater auf dem Heimweg im Zug ein Buch. Ich habe ihn gefragt, was er da liest. Es war ein Buch über Atomkraft. Nichts für Kinder, aber mein Vater hat es mir erklärt. Das ist ein Problem, das Leute wie du unbedingt einmal lösen müssen, hat er mir damals gesagt und mir das Buch zum Lesen gegeben. Die Geschichten in dem Buch waren sehr beängstigend. Etwa von einem Jungen, der eine Glaskugel als Spielzeug in die Hosentasche steckte und nicht ahnte, dass es sich um hochradioaktiven Abfall handelte. Dass die Erwachsenen mit so etwas arbeiten, hat mir große Sorgen gemacht. Nachts hatte ich Albträume und wachte schreiend auf. Seither sind zahlreiche Unfälle passiert und die Menschen haben verstanden, dass es große Probleme gibt, wenn die Situation außer Kontrolle gerät. Trotzdem habe ich nichts getan. Anderes im Leben war immer wichtiger. Arbeit und Ehe, Geburten und Scheidung. Das geht sicher vielen Leuten so, aber ich fühle mich besonders schuldig, denn ich war mir von Anfang an darüber im Klaren, wie gefährlich Atomkraftwerke sind. Jetzt sollte ich wirklich lautstark gegen Atomkraft protestieren. Mein Vater wäre bestimmt einverstanden.
Im November 2009 gründeten wir eine Künstlergemeinschaft, Nomadomura, auf dem Gelände einer ehemaligen Schule auf der Insel Awaji. In normalen Zeiten gehen wir unter der Woche unseren verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten nach und betreiben am Wochenende ein Café. Etwa einmal monatlich gibt es kulturelle Veranstaltungen, Kunstevents, Konzerte, Kino, Kochtreffen, Workshops etc. Die Insel Awaji lebt von Landwirtschaft und Fischerei. Obwohl sie nahe am westjapanischen Zentrum an Osaka und Kobe liegt, nimmt die Bevölkerung stetig ab. In dem Dorf Nagasawa, in dem wir wohnen, leben kaum noch Kinder. Deshalb ist die Schule vor 2 Jahren geschlossen worden. Nach dem Tohoku-Erdbeben und der Tsunami-Katastrophe saßen wir 2 Tage vor dem Fernseher und sahen in den Nachrichten die entsetzlichen Bilder. Dazu kam die Störung im Kernkraftwerk Fukushima. Wir waren einfach nur entsetzt. Aus den Nachrichten wurde nicht klar, was wirklich passiert war. Und die Angst nahm zu, aber irgendwie dachte ich im Innersten immer, dass es schon nicht zum Schlimmsten kommen werde. Ich glaube, ähnlich haben viele Japaner gedacht. Aber auch am dritten Tag schien die Situation nicht unter Kontrolle zu sein. Im Gegenteil, sie wurde immer verzweifelter. Mein Ehemann Werner, der seit den Katastrophen am 11. März ununterbrochen die deutschen Nachrichten im Internet verfolgt hatte, hielt eine eindringliche Rede vor der Familie, dass die Situation sehr ernst sei. Trotzdem war bei uns alles sehr harmonisch. Wir haben gut gegessen, in warmen Zimmern geschlafen, während die Geflüchteten und Evakuierten in eiskalten Sporthallen oder unter freiem Himmel übernachteten, möglicherweise obendrein radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das Gefühl, dass bei uns in Japan diese Hölle existierte, war kaum auszuhalten. Dann haben wir mit Freunden in Tokio telefoniert, vor allem um die Kinder haben wir uns Sorgen gemacht. Schließlich beschlossen wir, unser Nomadendorf für alle Flüchtlinge zu öffnen. Werner schrieb noch in derselben Nacht eine Einladung in unseren Blog, dass wir insbesondere Menschen mit Kindern aufnehmen würden.
In Tokio gibt es immer wieder Nachbeben. Eine befreundete Familie, die in einem alten Gebäude lebt, hat sich Sorgen gemacht und ist zur Übernachtung in unser Haus gekommen. Im Fernsehen liefen Aufnahmen von der riesigen Wellenfront, die Autos umwirft und friedlich aussehende Felder grausam verschluckt. Meine Frau erhielt einen Anruf von einem deutschen Freund, der auf Awajishima lebt, der Insel Awaji. Es schien ein kompliziertes Gespräch zu sein, und meine Frau lief mit dem Telefon ins dunkle Schlafzimmer. Ich hörte ihre verweinte und erstickte Stimme. Weil ihr eine Familie mit zwei kleinen Kindern von 9 und 3 Jahren seid, kommt nach Awajishima, so lautete die Botschaft. Und auch, die ausländischen Medien zeichnen ein anderes Bild als die japanischen Medien. Was tun, hat mich meine Frau gefragt. Ich sagte, wir können nicht einfach davonlaufen und unsere Kunden im Stich lassen. Aber unsere Kinder sind noch klein, sagte meine Frau. Wenn etwas passiert, sind sie durch die Radioaktivität am stärksten gefährdet. Dann sollten vielleicht nur die Kinder nach Awajishima gehen, antwortete ich. So etwas darf es nicht geben, sagte meine Frau. Wer so etwas macht, sie schluckte den Rest des Satzes hinunter. Ich sah in die Ferne und konnte nur schweigen. Kurz darauf kam mein Freund von der Arbeit zurück. Er sagte, auf YouTube wären Filme eingestellt, die die Nachrichten meines deutschen Freundes bestätigten. Ich habe mir dann selbst die ausländischen Medien im Internet angesehen. Wir und die zufällig anwesende Familie meines Freundes, wir alle buchten für den nächsten Tag eine Flugreservierung.
Die Informationen sind verworren und die Leute machen sich indirekte Vorwürfe. Sogar diejenigen, die sich bis gestern noch respektvoll gegenüber Menschen mit völlig anderen Meinungen benommen haben, verlieren ihre Gelassenheit. Auch in Tokio, wo wenige von den Katastrophen direkt betroffen sind, stehen die Menschen psychisch nah am Abgrund. Innerhalb einer Woche verschwanden Reis, Brot, Batterien oder Windeln aus dem Supermarkt. Es gibt kein Benzin mehr. Wegen der Stromabschaltungen fahren die Züge oft nicht, und freie Taxis sind kaum zu finden. Wir leben zu zweit mit Hund. Deshalb musste ich allein eine Entscheidung treffen. Mitten in der Nacht bekam ich eine Sammel-E-Mail von Werner. Im Fernsehen hatte ich gerade in den Nachrichten gesehen, dass der Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks Fukushima anscheinend trocken lag und sich weiter erhitzte. Ich fiel fast in Ohnmacht, aber ich wusste genau, was ich machen wollte. Mit meinem Kind an einen Ort fliehen, wo eine radioaktive Verseuchung weniger wahrscheinlich war. Ich rief das Taxiunternehmen an, mit dem ich immer fahre. Ich möchte ein Taxi für morgen früh bestellen. Für morgen früh ist leider kein Taxi mehr frei. Das hatte ich erwartet. Niemand wusste, ob die Züge morgen in unserem Stadtteil fahren würden. Deswegen hatten viele jetzt schon ein Taxi bestellt. Wäre es möglich, jetzt ein Taxi zu bestellen? Jetzt wäre es kein Problem. Anschließend rief ich eine alte Freundin an. Sie wohnt in einem Viertel, wo die Züge am nächsten Morgen mit Sicherheit fahren würden. Könnte ich heute bei dir übernachten? Kein Problem. Ich holte meinen Sohn aus dem Bett, machte den Koffer zu, den ich bereits gepackt hatte, und bestellte das Taxi. Am nächsten Morgen fuhren wir zunächst zum Hauptbahnhof Tokio, dann mit dem Shinkansen um 6.28 Uhr nach Osaka. Ich hatte damit gerechnet, dass die Züge voll und die Flüge ausgebucht sein könnten. Aber in Wirklichkeit war das gar nicht so. Für einen so frühen Morgen waren allerdings auffallend viele Mütter mit ihren Kindern unterwegs.
Vorgestern und gestern kamen die ersten Familien aus dem Norden. Wir hoffen, dass das Schlimmste noch verhindert werden kann, da oben in Fukushima in den nächsten 48 Stunden. Wenn nicht, wird es im Norden und dann auch in Tokio wohl zu einem Exodus kommen. Muss jetzt los, runter zur Busstation. Eine Musikerfamilie, Sam Bennett mit japanischer Frau und Kind, abholen. Passieren viele wirklich berührende Dinge hier. Gestern haben die Nachbarn Decken, Futons, Tatami gebracht. Heute früh standen drei Sack Reis vor der Tür.
Das Wochenende habe ich vor dem Fernseher verbracht, was ich sonst nicht tue. Mich packte die Angst vor dem Atomkraftwerk. Das Dach ist explodiert. Und Fukushima ist nicht weit weg von Tokio. Als ich noch darüber nachdachte, wo meine vierjährige Tochter und ich eventuell hin könnten, rief mich eine gute Freundin an, die in Nomadomura beim Renovieren hilft, und fragte, ob wir nicht kommen wollten. Das Problem waren meine Eltern. Sie waren erst kürzlich von Osaka nach Tokio gezogen, um sich um ihre Enkel zu kümmern. Auf meinen Vorschlag, in Richtung Kansai zu flüchten, sagten sie nur: »Wir haben nicht mehr lange zu leben. Wir bleiben hier. Wir wissen, wie das mit der Atombombe von Hiroshima war. Es ist schon in Ordnung. Ihr seid jung. Geht ihr.« Seit dem Erdbeben wacht unsere Tochter oft nachts auf und ruft: »Ich habe Angst.« Am Dienstag bin ich schließlich mit ihr nach Nomadomura gefahren. Als uns meine Freundin am Bahnhof abholte, habe ich geweint. Außer uns kamen noch andere Leute in Nomadomura an, eine Mutter mit ihrem Kind und eine amerikanische Familie. Wir trafen uns alle zum ersten Mal, aber weil wir den gleichen Schrecken durchlebt hatten, freundeten wir uns sofort an und redeten von Dingen, von denen man sonst nicht so offen reden würde. An diesem Abend konnte kaum jemand schlafen. Am Freitag kam dann auch mein Mann aus Tokio nach.
Wir wohnen in einem alten Viertel von Tokio, Stamachi oder die untere Stadt. Ein Einkaufsviertel, in dem es immer noch viele kleine Werkstätten, Unternehmen und Läden in Familienbesitz gibt. Man legt dort Wert auf nachbarschaftliche Beziehungen, Zusammenarbeit, Engagement für die Gemeinde. Obwohl zentral in einer der größten Städte der Welt gelegen, fühlt man sich hier oft wie in einem Dorf, in dem die Einwohner seit vielen Generationen leben und wo ein Geist der Verbundenheit herrscht. Füreinander und für den Ort. Ich hatte also einige Gewissensbisse, als ich mit meinem Partner und meiner Tochter am letzten Donnerstag den Hochgeschwindigkeitszug nahm, um in Nomadomura auf der Insel Awachi Schutz zu suchen. Am Tag unserer Abreise rief ich meine Tante an, um ihr zu sagen, dass wir für ein paar Tage verreisen würden. Sie sprach davon, dass wir in Zeiten wie diesen alle zusammenstehen und einander helfen sollten. In meinem Fall, da ich ja einen Ausländer geheiratet und somit eine eher individualistische, gemeint war egoistische Haltung zum Leben hätte, wäre das natürlich ganz meine Entscheidung. Ich beendete die Unterhaltung, so höflich es ging, und beeilte mich, meine Reisetasche zu packen.
Das Leben geht weiter, aber auf etwas andere Art und Weise. Wenn ein paar hundert Kilometer weiter ein Atomkraftwerk steht, das sozusagen einen Sprung hat. Man möchte den Abstand zwischen sich und diesem Atomkraftwerk lieber etwas vergrößern. Das ist nicht immer einfach. Da gibt es Arbeitsverpflichtungen und ähnliche Dinge. Aber wie wichtig sind ein paar Dollar mehr oder weniger, wenn die Gefahr besteht, sich eine schädliche Strahlendosis einzuhandeln? Nach einigen Tagen mit beunruhigenden Nachrichten und häufigen Nachbeben beschlossen meine Frau und ich, Richtung Kansai zu fahren, zu einem Ort namens Nomadomura. Wir hatten eine E-Mail von unserer Freundin Hako, einer Musikerin, weitergeleitet bekommen, die von Werner Penzel und Ayako Mogi stammte. Sie lautete in etwa: Wenn ihr Kinder habt und vermeiden wollt, dass sie möglicherweise radioaktiver Strahlung ausgesetzt werden, kommt nach Nomadomura. In der Mail stand auch, dass Betten und Lebensmittel vorhanden seien. Fast zu gut, um wahr zu sein. Handelte es sich um einen religiösen Kult, der uns indoktrinieren wollte? Gab es ein verstecktes, möglicherweise düsteres Motiv hinter diesem unglaublich großzügigen und unerwarteten Angebot?
Als wir den Shinkansen betraten, spürte ich, dass mein Mann einen Seufzer der Erleichterung ausstieß. Was Erdbeben betrifft, ist er viel sensibler als ich und reagiert schon auf geringste Erschütterungen. Verständlich. Während leichte Erdbeben für Japaner ein Teil ihres Alltags sind, sind sie für Leute, die nicht daran gewöhnt sind, eine sehr verstörende Erfahrung. Während der Fahrt erlebte ich beim Blick auf das elektronische Nachrichtenband über der Türe unseres Waggons einen absolut surrealen Moment. Zunächst lief ein Bericht über die aktuellen Bemühungen, einen der beschädigten Reaktoren zu kühlen. Danach kam die Anzeige einer Firma für Zentralheizungen und Klimaanlagen. Erleben Sie frische, reine, pollenfreie Luft in Ihrem Heim, 24 Stunden täglich. Ein warmes Zuhause, in dem jeder Raum immer beheizt ist. Dieses Beispiel bringt den bizarren Zwiespalt auf den Punkt, in dem sich Japan befindet. Viele Regionen dieser wirtschaftlichen Supermacht, die Hauptstadt inbegriffen, sind von Unglücksfällen und der Verknappung der Elektrizitätsversorgung so sehr betroffen, dass systematische Stromausfälle angeordnet werden müssen. Und andererseits versucht man uns den Luxus energieverschwendender Klimaanlagen zu verkaufen.
Glücklicherweise erwiesen sich meine Bedenken als unnötig. Und fast sofort nach unserem Eintreffen in Nomadomura fühlten wir uns willkommen und unter Freunden. Alles war friedlich. Es wurde wenig bis gar nicht über die Gefahren in Fukushima geredet, über die heftigen Erdbeben und die Unwägbarkeiten, die vor uns lagen. Hier konnte eine Gruppe von Menschen Ängste und Anspannungen einige Tage lang loslassen und in einer Zone der, wie soll man es ausdrücken, in einer Zone der Abwesenheit leben, weit entfernt von der sonst so spürbaren Furcht vor unsichtbarer Radioaktivität, weit entfernt von den zitternden Böden und Wänden unserer kleinen Apartments und Häuser in Tokio. Und das war gut so.
Nach dem Erdbeben kam die Radioaktivität. Deshalb sind wir nach Awajishima gefahren, obwohl mein Vater und meine Mutter eigentlich arbeiten mussten. Weil es hier keine Radioaktivität gibt und weil alles heil geblieben ist, kamen noch viele andere Menschen. Als wir die Nachrichten gesehen haben, war es ein Schock, dass in der Präfektur Miyagi und in Fukushima so viele Menschen gestorben sind. Ich denke ständig darüber nach. Was wird aus Japan werden? Wie wird die Zukunft Japans aussehen?
Jetzt sind wir in Awajishima, in einem Haus, in dem früher mal eine Schule war. Ich habe Angst, dass auch hier ein Erdbeben kommt, aber wenn ich mit den anderen Kindern spiele, vergesse ich das. Ich fürchte nur, dass die Radioaktivität auch hierher kommt und wir vielleicht sterben. Deshalb will ich nicht, dass der Wind so stark weht. Ich denke, alle sollten weit wegfahren und sich vor der radioaktiven Strahlung in Sicherheit bringen. Meiner Meinung nach sollten außerdem alle Atomkraftwerke durch Windkraftwerke ersetzt werden. Denn bei jedem Erdbeben kann wieder Radioaktivität freigesetzt werden. Aber vor allem will ich, dass keine Menschen mehr sterben.
6 Tage nach Beginn des Erdbebens hat mich der Zufall nach Nomadomura, ins Dorf der Nomaden auf der Insel Awaji, geführt, wo einige Familien aus der Metropolregion Tokio Zuflucht gesucht haben. Alle sorgen sich um ihre Zukunft, aber sie leben hier sorgenfrei und behaglich ihren Alltag. Hier auf der Insel gibt es nachts kaum künstliches Licht, nur Mond und Sterne scheinen. Und mit Lebensmitteln versorgen sich die Inselbewohner zu 100% selbst. Vielleicht ist die Balance zwischen Stadt und Land in unserer Zivilisation zu unausgewogen. Vielleicht bebt die Erde, um uns zu warnen, um uns Wege für einen Richtungswechsel aufzuzeigen. Solche Gefühle habe ich jetzt. Ich kann den Unterschied zwischen Schwindel und Erdbeben nicht mehr feststellen. Aber ich werde morgen den auf der Veranda gezogenen Rosmarin sauber machen und dann Kartoffeln dazu tun. Auf jeden Fall vorwärts gehen. Positiv denken.
Zehn Tage sind vergangen, seit wir auf der Insel Awaji angekommen sind. Seitdem habe ich meine 2 Töchter, 3 Jahre und 9 Jahre alt, in Nomadomura zurückgelassen und bin selbst 3 Tage in Kobe und 2 Tage in Kyoto arbeiten gewesen und danach zurückgefahren. Alle Frauen, die hier zusammenkamen, sind gleichzeitig Mütter und interessanterweise gleichaltrig. Wir saßen jeden Abend in einer Atmosphäre wie bei einem Klassentreffen am Tisch. Wenn es viele Mütter gibt, übernimmt die eine automatisch das Kochen, eine andere wäscht das Geschirr ab, wieder eine andere kümmert sich um die Wäsche oder um die Kinder. Ich staune darüber und bewundere es. Hier und jetzt erleben wir einen inneren Reichtum, den man nicht mit nur einer Familie erlangen kann. Aber Nomadomura ist auch ein Fluchtort. Der ruhige Alltag ist eigentlich nicht unser Alltag. Jeder ist weit weg vom eigenen Zuhause, hat Mitarbeiter, Großeltern, Freunde in Tokio zurückgelassen. Ist das wirklich in Ordnung? Was geschieht im Augenblick in Tokio? Ich weiß, die Funktionen einer Megacity dürfen nicht gelähmt werden. Das würde zu einer Verlangsamung des Wiederaufbaus in den Katastrophengebieten führen. Unterstützt man das Wirtschaftsleben nicht, dann wird Japan tatsächlich untergehen. Auf Twitter ist die Stimmung im Allgemeinen gegen Menschen, die aus Tokio flüchten. Es sei leichtsinnig, sich durch unsichere Informationen beeinflussen zu lassen, heißt es. Die Menschen in den Katastrophengebieten könnten nicht von dort weg. Man solle sich fragen, ob man sich gut fühlen könne, wenn man nur sich selbst schützt. Das spiegelt meiner Meinung nach sehr genau die Mentalität der Japaner wider. Alle, die sich anders verhalten als die Masse, werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es gibt in Japan das Sprichwort, herausstehende Pfosten werden eingeschlagen. Auch in der Schule wird von allen verlangt, gleich zu sein. Es wird nicht akzeptiert, sich selbst zu entscheiden, unabhängig und kreativ zu handeln. Aber muss man sich nicht selbst ein Urteil bilden, um dann eine Entscheidung treffen zu können? Deshalb bin ich auf die Insel Awaji gekommen. Dennoch fühle ich mich tief im Herzen irgendwie schuldig. Diejenigen, die in Tokio bleiben, haben sich auch selbst dafür entschieden. Aber sie haben wohl keine Schuldgefühle, so wie ich.
Das ist jetzt unser 5. Tag hier. Mein Mann fuhr gestern nach Tokio zurück, um einige Konzerte zu geben, die schon seit Monaten geplant sind. Viele Leute würden zweifelsohne argumentieren, solche Aufführungen seien angesichts der Lage wenig hilfreich und sollten besser abgesagt werden. und angesichts der geplanten Stromausfälle, die TEPCO zu vollkommen unvorhersehbaren Zeiten ansetzt, sei es für die Veranstalter schwierig, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Doch Kunst und Musik sind oft das Einzige, was inmitten von Chaos, Krise und Verzweiflung ein wenig Stabilität und Hoffnung geben kann. Wenn die Veranstalter das Risiko musikalischer Aufführungen auf sich nehmen wollten, dann waren Sam und ich uns einig, dass es die Pflicht eines Musikers sei, dort aufzutreten und mitzuhelfen, den Laden zu füllen. Musikalische und künstlerische Anstrengungen beflügeln den Geist des Wiederaufbaus und unterstützen den Fortgang des Lebens.
Es kam also der Tag, an dem ich Nomadumura verlassen und nach Tokio zurück musste. Das war am Montag, den 21. März. Am Dienstag, den 22. März, hatte ich einen Auftritt, aller Wahrscheinlichkeit nach den auf lange Sicht letzten mit meiner Band Medicine Bone. Medicine Bone besteht aus mir und Herrn Ken Shima, der beabsichtigte, ein paar Tage später in die USA zurückzukehren, um seine akademische Karriere an der University of California in Los Angeles fortzusetzen. In Tokio weckte mich um circa 7 Uhr früh ein nettes, freundliches, kleines Erdbeben. »Ah, willkommen daheim, Sam«, sagte es. Danach, ich bin jetzt seit 4 Tagen zu Hause, kamen viele weitere Nachbeben. Ich fürchte, das geht noch eine Zeit lang so weiter. Whole lot of shaking going on. Danke, Jerry Lee Lewis. Der Medicine Bone Gig war prima. Wie eine Heimkehr zur Musik. Nicht, dass ich wirklich weg gewesen wäre. Ich hatte in Nomadumura eine Menge Musik gemacht, ist jetzt alles auf YouTube. Aber es war echt toll, wieder einen Auftritt vor Publikum zu haben. Und Tokio? Das generelle Gefühl, der allgemeine Eindruck? Verblüffend ist der dramatisch reduzierte Verbrauch von Elektrizität. Die Sparmaßnahmen haben dazu geführt, dass die 3 riesigen TV-Schirme, die das Wahrzeichen der berühmten Shibuya-Kreuzung sind, abgeschaltet wurden. Sie sind schwarz. Große, beleuchtete Reklametafeln sind nicht länger beleuchtet. Überall scheint die Beleuchtung auf die Hälfte reduziert. Und der chaotische, unbarmherzige Sound tausender kleiner, manchmal auch nicht so kleiner Lautsprecher, die von den Geschäften aus Musik auf die Straßen hinaus plärren, fast ganz zum Schweigen gebracht. Und die Verkaufsautomaten, allgegenwärtig, tausend, ja millionenfach verbreitet, auf Bahnsteigen, Gehwegen und so weiter, fast alle außer Betrieb. Ich finde das wunderbar und hoffe, dass dieser Energiesparimpuls über die aktuelle Krise hinaus anhält und vielleicht tägliche Praxis wird. Aber das ist natürlich der unverbesserliche Optimist, der da aus mir spricht.
An diesem ruhigen Ort, wo das einzig Chaotische der gelegentliche Schrei eines Kindes ist, das hingefallen ist oder seine Eltern nicht mehr sieht, habe ich das Gefühl, dass es immer wichtiger wird, zurückzuschauen und die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Welche Verantwortung haben Japaner in dieser Welt, als unmittelbare Zeugen der Macht nuklearer Energie? Ich glaube, dass uns diese einzigartige Rolle nicht nur auferlegt wurde, um Zeugnis abzulegen von dieser fürchterlichen Macht, sondern auch, um zu einem philosophischen Verständnis dieser Macht zu gelangen. Schließlich sind wir das erste Volk, das die Erfahrung eines atomaren Krieges machte und als einer der Hauptnutzer von Atomkraft jetzt Verantwortung übernehmen muss, im Hinblick auf die Zukunft der gesamten Menschheit.
In Nomadomura ist es jetzt über einen Monat her, seit wir begonnen haben, Familien aufzunehmen. Mit dem Ende der Frühlingsferien kehrten fast alle, obwohl sie sich noch große Sorgen machen, in ihr Zuhause nach Tokio zurück. Die Väter, die während ihres Aufenthalts in Nomadomura geschäftlich nach Tokio fuhren, erzählten nach ihrer Rückkehr auf die Insel Awaji, dass sich in Tokio nicht viel geändert habe und die Leute so unbekümmert lebten, als ob nichts gewesen sei, als ob sie sich weigern würden, nachzudenken. Wegen der Stromsparmaßnahmen war das Stadtzentrum allerdings weit weniger beleuchtet als sonst. Ich habe sogar sagen hören, der Stromverbrauch sei durch die Stromeinsparung so gering gewesen, dass man auf einige der geplanten Stromabschaltungen wieder verzichtet hätte. Ein Drittel der elektrischen Energie in Japan soll aus Atomkraft generiert werden. Und es stellt sich heraus, dass man mühelos mit einer Stromeinsparung dieser Menge leben kann. Also warum und wozu brauchten wir Japaner so viel elektrische Energie in unseren Haushalten, als ob wir im Überfluss lebten? Elektrizität wurde in normalen Haushalten erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Bis dahin lebte man mit Lampen und Kerzenlicht. Während des Krieges und danach fristete man ein armseliges Leben. In dieser Zeit ist die Generation meiner Eltern groß geworden. Dann kam die Hochwachstumsphase. Es wurden alle möglichen Dinge entwickelt und Japan wurde praktisch von jetzt auf gleich eines der reichsten Länder der Erde. Unsere Generation ist in dieser Zeit geboren und groß geworden. Die Japaner bewunderten den europäischen und amerikanischen Lebensstil, orientierten sich in Kultur oder Kunst an westlichen Standards und das Land produzierte massenhaft Autos und Präzisionsinstrumente. Die Japaner arbeiteten viel, verdienten viel und wurden reich. Landwirtschaft, Fischerei und Handwerk wurden zu altmodischen Formen des Broterwerbs, die meistens nur noch von alten Leuten betrieben werden. Junge Leute wollen Angestellte werden oder ein Geschäft eröffnen. Dafür zunächst fleißig zu lernen, einen Abschluss an einer renommierten Universität zu machen und dann in einer angesehenen Firma zu arbeiten, das ist ein Standardtraum. Was mich betrifft, ich bin in einer Retortensiedlung in einem Vorort von Tokio aufgewachsen und mochte die Künstlichkeit der Wohnanlage und der öffentlichen Parks überhaupt nicht. Ich zog den noch unberührten Wald vor, der hinter der künstlichen Parkanlage lag, und einige dunkle Plätze in den Baulücken, wo ich Tarzan oder Verstecken spielte. Ich kann mich gut erinnern, wie ich in meiner Wildheit die künstliche Betonlandschaft ablehnte. Ich träumte davon, irgendwo in der Natur zu leben. Wenn man aus der Haustür träte, atmete man nicht die Luft des fünften Obergeschosses, sondern stünde auf der Erde. Das war eine meiner langjährigen Sehnsüchte. Endlich nach vielen Jahren habe ich ein Leben inmitten einer malerischen Landschaft geschenkt bekommen. Ein Leben auf der Insel Awaji in Japan, umgeben von Wald, Ackerland, Meer und Himmel. Ich fühle den Wandel der vier Jahreszeiten auf meiner Haut. Der Anteil der Natur ist hier viel größer als der Anteil künstlicher Dinge. Ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was an Tokio interessant sein soll. Ich war auch in Paris, New York, London und Berlin, aber ich fand all diese Städte nicht besonders anziehend. Warum verehren die Japaner sie? Vielleicht, weil sie weit entfernt sind und die Japaner sie nicht wirklich kennen. Ich bin in Tokio ohne Natur groß geworden. Deshalb habe ich mich so sehr nach der Natur auf dem Land gesehnt.
Man könnte meinen, Japans Energiepolitik unternähme große Anstrengungen, um die Landwirtschaft dieses Landes weiter in die Enge zu treiben. Sicher wird eine ganze Weile niemand auf der Welt landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Japan essen wollen, geschweige denn aus Fukushima. Mit Fischen und Meeresfrüchten wird es ähnlich sein. Die Stromerzeuger und die Wissenschaftler, die für Atomenergie sind, sagen, Fukushima könne man nicht mit Tschernobyl vergleichen und die atomare Verschmutzung erstrecke sich vom Atomkraftwerk aus nicht weiter als ein paar Kilometer. Aber die Wahrheit ist eine andere. Wahrscheinlich glauben die klugen japanischen Atomkraftbefürworter, auch wenn die japanische Inselkette auf dem sogenannten pazifischen Feuerring liegt und immer wieder Erdbeben und Tsunamis drohen, könnten diese durch unser Wissen und unsere Technik besiegt werden. Denn bisher hat Japan die Folgen der ständigen Taifune, Erdbeben, Tsunamis immer wieder überwunden und sich weiterentwickelt. Wenn 5 Meter hohe Wellenbrecher nicht helfen, müssen wir sie eben 10 Meter hoch bauen. Wenn 10 Meter nicht ausreichen, dann eben 30 Meter. Die Tsunamis werden doch wohl keine 100 Meter hoch werden. Aber ist diese Argumentation nicht etwas dümmlich? Ist es nicht zukunftsweisender, wenn man Geld, Arbeitskraft und Intelligenz in einen alternativen Plan der Energieversorgung investiert? Einen Plan, der die Stabilität der Energieversorgung gewährleistet, statt dass man mit Frankreich um Aufträge für Atomkraftwerke wetteifert.
Aus Awaji nach Tokio zurückgekehrt. Auch nachdem ich zurück war, hat es viele Nachbeben gegeben. Der Zustand des Kernkraftwerks hat sich verschlimmert und die Angst vor Verstrahlung hat zugenommen. Deshalb habe ich an einer Demo im Stadtviertel Koenji teilgenommen. Abwechselnd mit meinen Freunden habe ich ein Plakat getragen und mit lauter Stimme protestiert. Wir haben auch Müll aufgesammelt. Wir wollten ja nicht, dass die Leute über uns denken: Sie werfen den Müll weg. Sie sind schlechte Menschen. Als ich nach Hause gekommen bin, war ich sehr erschöpft und bin sofort eingeschlafen. An der Demo haben viele tausend Menschen teilgenommen. Trotzdem wurde nichts davon im Fernsehen übertragen. Wie wird die Welt bloß werden? Ich habe Angst.
Heute haben wir Sportstunde draußen, sagte mein Sohn am Morgen. Ich mag das nicht. »Ach, das ist kein Problem. Du kannst diese stabilere Atemmaske mitnehmen«, sagte ich und schickte ihn in die Schule. Wenn er etwas unternimmt, vertraut er zurzeit dem, was ich sage. Ein paar Stunden später erfuhr ich, dass der Störfall in Fukushima jetzt mit Gefahrenstufe 7 eingeordnet wird, der höchstmöglichen. Vielleicht war es doch falsch, dachte ich, meinen Sohn zum Sportunterricht auf ein Außengelände zu schicken, trotz der Mundmaske. Ich machte mir Sorgen und überlegte, ob die Sportstunde draußen bereits stattgefunden hatte. Während ich unter Gewissensbissen litt, kam ein neues Erdbeben. Im Radio ertönte ein Warnsignal. Unser Hund kam aus dem zweiten Stock herunter. Ich hob ihn hoch. »Alles in Ordnung«, sagte ich ihm, ging mit ihm wieder nach oben und stützte mich an einem Pfosten ab. Irgendwo in meinem Herzen bin ich eiskalt geworden. Nichts kann mich mehr überraschen. Wenn das Erdbeben das einzige Problem wäre, wenn das Atomkraftwerk das einzige Problem wäre, dann könnte ich mir möglicherweise um meinen Sohn noch viel mehr Sorgen machen als jetzt. Aber alles, alles kommt auf einmal. Ein Gefühl der Machtlosigkeit steigt in mir auf. Ich verliere die Lust, mich ständig anzutreiben, werde unordentlich und unzuverlässig.
Heute, am Sonntag, den 10. April, ist es in Tokio mild und leicht bewölkt. Die Menschen genießen bei Spaziergängen die Kirschblüte oder sie sitzen auf einer Picknickmatte im Kreis. Man hat keineswegs das Katastrophengebiet und die Opfer vergessen. Trotzdem kommt der Frühling, wie immer. So ist es eben. Viele Menschen nehmen wahr, dass sie auch in diesen Momenten einer leichten Strahlung ausgesetzt sind, und dass die Auswirkung dieser Katastrophe lange anhalten wird, viele Jahre, insbesondere wenn man die Stilllegung des Reaktors mit einberechnet. Eine Ära ist zu Ende gegangen. Unsere Energiepolitik mit Atomkraft als ihrem Kern wird mit Sicherheit revidiert werden müssen. Die extreme Konzentration auf Tokio als Ballungsraum wird wohl langsam zusammenbrechen. Mit dieser neuen Realität, die plötzlich um uns herum entstanden ist, werden jüngere Generationen besser fertig. Ein Reporter interviewte kürzlich Studentinnen, die sich zu einer Mädels-Trinkparty vor dem Bahnhof Shibuya trafen. Wegen der Stromknappheit ist Shibuya auch etwas dunkler geworden. Wie ist das eigentlich für euch? Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber bin schon daran gewöhnt, sagte eine. Aber ich denke, es ist überhaupt kein Problem, wenn noch mehr Energie gespart wird. Sie fügte hinzu, sie werde, genau wie vorher, möglichst großen Spaß haben und schenkte uns ein Lächeln. Da fühlte ich leise Hoffnung.
Letzten Sonntag gingen meine 10 Jahre alte Tochter und ich zu einer Demonstration gegen Atomkraft. Einer Sache ist sie sich grundsätzlich sicher. In einem Land, in dem eine der wenigen Gewissheiten darin besteht, dass Erdbeben mit alarmierender Häufigkeit auftreten, ist es lächerlich, so viele Atomkraftwerke zu betreiben. Und da hat sie recht.
Japan wurde von der größten Katastrophe in der Nachkriegsgeschichte heimgesucht. Einem Erdbeben, einem Tsunami, einem atomaren Gau. Dadurch wurden einige japanische Probleme offensichtlich. Das größte Problem war die Tatsache, dass man in einer solch kritischen Situation nicht sofort die volle Wahrheit erfuhr. Es gibt keine unmittelbaren Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Diese Aussage. Wenn es keine unmittelbaren Auswirkungen gibt, braucht man nicht zu flüchten. Die japanische Bevölkerung hat es bei dieser Unwissenheit belassen. Sie hat keine Zweifel angemeldet und akzeptierte bedingungslos die Regierungspolitik. Die Ökonomen der Pro-Atomkraft-Fraktion erzählen im Fernsehen, dass Atomkraft auch künftig unverzichtbar ist. An der Anti-Atomkraft-Demonstration, die am 11. April in Tokio stattfand, sollen um die 15.000 Menschen teilgenommen haben, aber davon wird nichts berichtet. Vor etwa 10 Jahren war ein Buch mit dem Titel »Die Japaner, die nicht Nein sagen können« sehr populär. Es war eine Satire auf Japan aus westlicher Sicht. Aber was in dem Buch steht, trifft zu. Und bis jetzt hat sich daran nichts geändert. In der Schule sagt man nicht Nein zum Lehrer. Das entspricht nicht der Konvention. In der Firma sagt man nicht Nein zum Chef. Auch zu Beamten oder Politikern sagt man nicht Nein. Ich muss ein Mensch werden, der Nein sagen kann. Ich nehme mir in meinem Herzen fest vor, ein Mensch zu werden, der klar und deutlich sagt, was er denkt, auch wenn ich dafür kritisiert oder attackiert werden sollte. Ich will Nein sagen, um die Natur und unsere Kinder zu schützen. Liebe Leute, lasst uns die Atomkraftwerke in der ganzen Welt abschalten. Lasst uns eine Zukunft ohne Atomkraftwerke schaffen. Dafür sind die Stimmen vieler mutiger Menschen wichtiger als alles andere.
Ayako Mogi, Werner Penzel, Nomadomura, Awajishima, 800 Kilometer südlich. Aufzeichnungen einer Katastrophe von
Aizawa Kumi.
Kumi Aizawa, 42, Architektin.
My name is Sam Bennett.
Sam Bennett, 54, Musiker.
Ito Haruna.
Haruna Ito, 41, Übersetzerin und Homöopathin.
Do Ayo des.
Ayo Ito, 10, Schülerin, 5. Klasse.
Ito Shinobu.
Shinobu Ito, 50, Kuratorin.
Matsuno Ben.
Ben Matsuno, 42, Architekt.
Matsuno Niko.
Niko Matsuno, 9, Schülerin, 4. Klasse.
Nagashima Yurie des.
Yurie Nagashima, 38, Fotografin.
Onishi Hitomi des.
Hitomi Onishi, 41, Landschaftsarchitektin.
Seriza Takashi.
Takashi Serizawa, 59, Kunstkurator und Artdirektor.
Mogi Ayako. Ayako Mogi, 42, Fotografin und Filmemacherin.
Und Werner Penzel, 61, Filmemacher. Mit Annette Wunsch, Burkhard Dabinus, Franziska Ball, Alicia Marx, Beate Himmelstoß, Christian Baumann, Julia Franz, Susanne Schröder, Katja Amberger, Rainer Buck und Katja Schild. Übersetzungen aus den Japanischen und Englischen von Midori Satsutani, Anja Strassberger, Marlene Weiß, Karl-Ludwig Reichert und Alex Rühle. Komposition Misa Shimomura. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Assistenz Stephanie Ramp. Realisation Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Herbert Kapfer.
Wir unterstützen nach wie vor die Küchenkarawane unserer Freunde, die in der Fukushima-Gegend von Lager zu Lager ziehen, mit frischem Gemüse von der Insel, Japaner Hassenkonserven essen. Und auch die mutigen Freunde von der Mediathek Sendai, die sich täglich um aufrichtige und kritische Informationen für die lokale Bevölkerung um Fukushima bemühen. Unser letzter übrig gebliebener Gast hier ist Miho-san, eine junge Pianistin mit ihrem 4-monatigen Sohn, genannt Tora, Tiger, die endlich die Paranoia los sein wollte, nachdem in Tokio mehrfach radioaktives Jod in der Muttermilch nachgewiesen wurde. Hab inzwischen per Internet einen gebrauchten Geigerzähler der US-Armee an Land gezogen. Zuerst waren wir alle erleichtert, dass der Zeiger selbst in der sensibelsten Messeinstellung keinerlei Ausschlag hatte. Nach dem ersten Taifun dieses Jahres, Anfang Juni, haben wir hier auf unserer Insel 800 Kilometer südlich von Fukushima nun Strahlungswerte, die in etwa der Hälfte der heutigen Tschernobyl-Reststrahlung in Oberbayern entsprechen. So oder so havarieren die Fukushima-Reaktoren weiter vor sich hin, auch wenn es aus den Nachrichten so gut wie verschwunden ist. Mit heftig improvisierenden Ingenieurspezialisten, die täglich neue Pläne ausprobieren, auf dem Rücken der geplagten Leiharbeiter und der Fische im Pazifik. Wenigstens haben sie die Altmeiler in Hamaoka nun endlich abgeschaltet.